Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute widme ich mich einem Thema, welches eine Zuhörerin sich gewünscht hat. Stichwort Körperakzeptanz. Ich bin ihr sehr dankbar, denn das eigene Körperbild ist ein zentrales Problem, beziehungsweise am eigenen Körper fechten wir oft unseren eigenen Unmut, unsere Unruhe, unsere Unausgeglichenheit aus. Und wenn man sich das Ganze einfach mal vorstellt, was wir in der Essstörung tun, was wir unserem Körper antun, bleibt eigentlich nur die Äußerung, der arme Körper, unser armer Körper. Hast du dir deshalb deine Geschichte schon einmal von seiner Perspektive aus angesehen? Er wird zum Schuldigen und Leidtragenden gemacht und trotzdem tut er alles, damit du überlebst. Damit du diese ungesunden Kräfte überstehst und endlich zur Einsicht kommst, dass dein Körper es zu jeder Zeit gut mit dir meint. Dein Körper ist für dich. Aber bist du es auch? Ich möchte dir heute mit dieser Folge helfen, dich mit anderen, liebevollen Augen zu sehen. Dass du begreifst, dass die Essstörung deinen Körper für ihre Zwecke missbraucht. Und dass du dich, anstatt mit der Essstörung, viel lieber mit deinem Körper verbinden solltest. Denn das ist ein starkes Team. Dieses Team hat langfristig Bestand und diesem Team wohnt ein ungeahntes Potenzial inne, was die Essstörung gerade jedoch versucht, für immer zu ersticken. Lass das nicht zu. Aus diesem Grund widmen wir uns heute unserem Körper und unserem Selbst- bzw. Körperbild. Denn leider ist unser Bild von uns selbst oftmals völlig surreal, also nicht real und vielmehr ein Spiegelbild unserer Ängste. Wenn wir also in den Spiegel schauen, sehen wir nicht uns, sondern eine Projektion jener maßregelnden Instanz in unserem Kopf, also die Essstörung. Und für die Essstörung sind wir nie gut genug, nie dünn genug, nie schön genug. Sie jagt einem ungesunden, aber auch nicht definierbaren Ideal hinterher, denn es wird immer nicht ausreichen. Es wird immer mehr und besser gehen, bis plötzlich gar nichts mehr geht. Und wir den Moment verpassen, wo wir unser Leben noch hätten retten können. Und dieser teuflische Blindflug kann dramatisch enden, weil wir eben nicht mehr wahrnehmen, gekonnt ignorieren und irgendwann dann auch kaum mehr spüren, wie wir die eigene Zwangsjacke immer enger schnüren. Wir schauen durch den Spiegel förmlich hindurch oder gar nicht mehr hinein, weil die Wahrheit tief im Herzen wehtut. Deshalb ignorieren wir, bis wir diesen Schmerz irgendwann auch nicht mehr spüren. Was möchte ich dir damit sagen? Dass du dir vielleicht gerade noch nicht trauen kannst, weil die Essstörung das Sagen hat. Aber nicht das letzte Wort. Denn das hast du. Und genau deshalb möchte ich dir heute helfen, dass du dich mit anderen Augen siehst. Körperwahrnehmungsstörungen und Schwierigkeiten mit der Körperakzeptanz sind ein Hauptproblem in der Essstörung und werden deshalb auch in der Behandlung immer mehr mit einbezogen. Mehrere Studien zeigen nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen der Körperunzufriedenheit und einer bulimischen Symptomatik. Und Stiese, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, bestätigt in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2002 die hohe Bedeutung der Variablen Körperunzufriedenheit als Risikofaktor für die Entwicklung von Essstörungen. Zitat: This variable emerged as one of the most consistent and robust risk and maintenance factors for eating pathology. Bedeutet also, dass für die Behandlung zwingend ein Augenmerk auf die Probleme mit dem eigenen Körperbild geworfen werden müssen, weil sich in der Angst, zuzunehmen oder zu dick zu sein, oft die zentrale Angst zeigt, die uns aufhält, etwas zu verändern. Und genau diese Angst gilt es zu überwinden, um ins Gesunde machen, was oft einfach auch nur Essen bedeuten kann, zu kommen und der Angst damit ihre Dramatik zu nehmen. Denn wir werden feststellen, es passiert nichts. Aber um die Angst aufzulösen, müssen wir sie vom gesunden Gegenteil überzeugen. Und das passiert eben, indem wir ins Machen kommen. Und das ist, wie eben schon gesagt, oft oftmals einfach nur essen, regelmäßig essen. Damit ist die Ursache hinter jener Angst aber noch nicht geklärt, also falsche Glaubenssätze, die wir aufgrund von gesammelten Erfahrungen abgeleitet haben. Auch bei mir rührte die Angst aus dem Trugschluss, mich kontrollieren zu müssen, was ich mit einer anfangs vermeintlich harmlosen Diät bediente und daraus schließlich ein gefährliches, restriktives Essverhalten entwickelt habe. Und daraus wurde schließlich die Essstörung. Um das eigene Körperbild wieder ins rechte Licht zu rücken, müssen wir jene Glaubenssätze korrigieren und uns durch das überwindende Machen eines Besseren belehren. Nämlich, dass wir keine Angst vor dem Essen haben brauchen. Mehr noch, Essen ist Freund und nicht Feind. Genauso ist unser Körper Freund und nicht Feind und meint es immerzu gut mit uns. Mit einfach machen ist es also nicht immer nur einfach getan, sondern oftmals hat sich eine Körperschemastörung eingeschlichen, die die eigene Wahrnehmung verzerrt und die für die Recovery notwendigen Schritte zusätzlich erschwert. Und genau deswegen müssen wir uns wieder mit dem gesunden Auge sehen und bewerten lernen. Wie gelingt uns das? Viele vermeiden sich, im Spiegel anzusehen und sich mit der Wahrheit zu konfrontieren, die in ihren Augen aber eben nicht die Wahrheit ist, weil diese Wahrheit, wie wir eben schon festgestellt haben, verzerrt sein kann. Oftmals kommt aber ein Schwarz-Weiß-Denken hinzu oder eine selektive Abstraktion, also ein verzerrtes Bild von bestimmten Körperteilen. Aber verzerrt heißt nicht realitätsgemäß, nicht realitätstreu, sondern abstrakt in unserer Vorstellung, aber eben nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit wollen wir wieder erkennen. Die Wahrheit wollen wir sehen. Als therapeutische Intervention kommen deshalb konfrontativ-behaviorale, wenn man das hier so aufspricht, sowie kognitive Vorgehensweisen zum Einsatz. Behaviorale Techniken sollen Patienten mit ihrem Vermeidungsverhalten bzw. ihrer Krankheitsverleugnung konfrontieren, sowie ein emotionales Priming fördern, um die körperschemarelevanten Gedanken zu aktualisieren. Mit Priming ist in der Psychologie der Effekt gemeint, dass ein Vorbereitungsreiz die Reaktion auf einen späteren Reiz beeinflusst. Also es wird aktiv provoziert, dass die eigene Wahrnehmungsreaktion bei der nächsten Konfrontation anders ausfällt. Und das langfristig zugunsten der gesunden Einschätzung unserer selbst hilft. Damit wir uns einem realistischen Körperbild also annähern, muss oft das phobische Vermeidungsverhalten angegangen werden. Und das am besten stufenweise. Deshalb hat sich so eine vierstufige Herangehensweise etabliert. Angefangen mit der Seilübung, dann die Körperumrisszeichnungen, dann die Videokonfrontation und letzten Endes die Spiegelkonfrontation. Deshalb gehen wir doch mal alle durch. Vielleicht hast du das ein oder andere schon mal gemacht, aber vielleicht helfen dir diese Anregungen jetzt, das auch daheim einfach mal zu machen, zusammen mit einer guten Freundin, damit dir einfach mal bewusst wird, wie dein Körper wahrhaftig ausschaut. Und deshalb gehen wir jetzt zusammen einmal die unterschiedlichen Stufen durch und vielleicht kannst du daraus was Wertvolles für dich mitnehmen. Bei der Seilübung geht es um die Abschätzung der Länge bzw. des Umfangs des eigenen Körpers und von eigenen Körperteilen. Zuerst nimmt man ein Seil und misst seinen Körper subjektiv ab und legt das Band entsprechend so auf den Boden hin. Mit einem anderen Seil versucht man, sich objektiv zu vermessen, also nicht so, wie man das subjektiv einschätzt, sondern wie man es objektiv einschätzen würde. Und tatsächlich zeigt sich hier schon oftmals eine Diskrepanz und letzten Endes wird man konfrontiert damit, was man selber sieht und was man glaubt, andere in einem sehen. Und das heißt, mit dieser Seilübung können wir schon erste, Diskrepanzen aufzeigen und schon selber sehen, dass eigentlich die Eigen- und Fremdwahrnehmung nicht deckungsgleich ist. Kommen wir zum zweiten. Körperumrisszeichnungen. Wie gehst du vor? Du legst ein etwa 2 x 1 Meter großes Stück Papier auf den Boden oder hängst es an die Wand und zeichnest mit einer durchgezogenen Linie aus der Vorstellung heraus deinen lebensgroßen Körperumriss, so wie du die dich in dir vorstellst. Also deine subjektive Vorstellung. Und anschließend legst du dich wiederum auf ein 2x1 Meter großes Papier und lässt dich von jemand anderen quasi deinen Umriss malen. Und dann stellst du diese beiden Bilder gegenüber und vergleichst einmal und diskutierst, ja, wo die Unterschiede liegen und warum die Unterschiede so ausfallen. Und vielleicht können dir folgende Fragen dabei helfen, ja, diese sichtbaren Unterschiede, die dann dabei vielleicht auftauchen, mal zu hinterfragen. Also, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du deinen Körperumriss, das eine und das andere an der Wand siehst? Bestehen Unterschiede eben zwischen deiner subjektiven und dem objektiven Umriss? Also mit objektiv ist hier gemeint letzten Endes die Zeichnung, die deine Freundin von dir gemacht hat, als du auf dem Boden lagst, und die Umriss, den sie von dir gezeichnet hat. Aber hier hast du letzten Endes zwei Gegenüberstellungen oder zwei Darstellungen deiner selbst, einmal subjektiv und einmal objektiv, und du kannst schauen, ob Unterschiede festzustellen sind. Und welche Gedanken und Gefühle kommen dabei auf? Hast du bestimmte Körperteile oder Proportionen dir anders vorgestellt? Also siehst du, dass an der einen oder anderen Stelle deutliche Unterschiede sind? Das heißt, das ist schon mal ein erstes Indiz dafür, dass vielleicht deine Vorstellung davon eben surreal ist und nicht wahrheitsgemäß. Dann, wenn du die beiden Bilder siehst, welches Gefühl kommt in dir auf oder welche Vorstellung davon, wie dein Körperumriss eigentlich hätte aussehen sollen? Und wenn du beispielsweise diese Übung mit Freunden in einer Gruppe machst und quasi jeder vom anderen einmal einen Umriss macht, aber auch jeder von sich selbst eine Vorstellung seines Körpers zeichnet, und wenn ihr das alle mal dann in dem Raum diese Bilder aushängt, dann könnt ihr auch in der Gruppe diskutieren und schauen, wie sich die subjektiven und objektiven Körperumrisse voneinander unterscheiden. Und man kann auch vergleichen, wie der eigene Körperumriss im Vergleich zu anderen ist und wie andere den eigenen Körper wahrnehmen, beziehungsweise schwarz aus weiß aufs Papier gebracht haben. Und ich glaube, dass diese Konfrontation sehr, sehr wertvoll sein kann, aber auch dem einen oder anderen die Augen öffnen kann. Genau. Dann kommen wir zur Videokonfrontation. Oftmals ist es so, dass wenn man eben Aufnahmen von sich sieht und dadurch auch die verkleinerte Darstellung der eigenen Figur, wenn man diese auf dem Bildschirm dann sieht, das oftmals Patienten ermöglicht, sich von der eigenen verzerrten subjektiven Haltung zu distanzieren und die eigenen Körperproportionen deutlich objektiver zu bewerten und damit realistischer. Und wenn man dann anfängt, die Aufnahmen zu bewerten, sollte man immer mit dem Ganzkörper anfangen. Also wenn man dann im Vornherein das Video dreht, auf jeden Fall auch Ganzkörperaufnahmen sammeln und dann erst ins Detail gehen und Nahaufnahmen machen. Aber zu Beginn sollte man wirklich sich den ganzen Körper anschauen und dann in der Bewertung wird man feststellen, dass man sofort vielleicht sich auf bestimmte Körperteile fixiert, was als erstes Indiz auch für die Therapie sein kann, dass man sieht, okay, dass man bestimmte in Anführungsstrichen Problemzonen hat, die einem ganz bewusst immer ins Auge fallen, wortwörtlich. Um eine ganzheitliche, realistische Beschreibung des Körpers mit entsprechender Habituation zu fördern, sollten deshalb alle wesentlichen Körperteile beschrieben und die Adjektive dick und dünn am besten vermieden werden. Versuche also eine neutrale Haltung einzunehmen und deinen Körper nicht zu bewerten, sondern einfach zu beschreiben. Die Patienten generell sollen sich bei dieser Übung durch die Wahrnehmungsfokussierung ganzheitliche Wahrnehmung und Vergleiche der Körperproportionen in der Lage versetzt fühlen, ihren Zustand selbst real zu erkennen und nicht von vornherein korrigiert zu werden. Also es geht darum, dass du versuchst, in deiner Wahrnehmung flexibler zu werden. Das heißt, wenn du dann einfach die einzelnen Körperteile und Proportionen nach und nach beschreibst, schaffst du in dir selbst vielleicht auch einen neuen, ja, Spielraum in der Wahrnehmung, aber auch in der Bewertung, weil du eben nicht voreingenommen eine feste Meinung von dir hast, sondern durch diese Neutralität machst du einen Schritt zurück und dadurch einen Schritt in die Wahrheit, ja, weil du dann dich selbst emotional zurücknimmst und dann wirklich mal versuchst, objektiv neutral zu bewerten. Und das schafft in dir selber eben, wie gesagt, den neuen Raum für die Wahrheit und du siehst mehr als das, was du im Vornherein annimmst. Also du lernst, flexibler in der Wahrnehmung zu sein und darüber herauszufinden, welche Wahrnehmungsmuster eventuell zu Fehlinterpretationen deiner Figur geführt haben. Und folgende Fragen können dir dabei helfen. Bestehen Unterschiede zwischen dem Realbild und deiner Vorstellung? Was siehst du? Was fokussierst du? Und was blendest du vielleicht aus? Welche Gründe können vorliegen, dass der gesamte Körper in Klammern noch unproportional aussieht? Welche Körperbereiche hast du dir dicker oder dünner vorgestellt? Was gefällt dir an deinem Körperbild? Und welche Bereiche vielleicht nicht? Wie soll dein Körper aussehen? Benenne das alles mal, also beantworte diese Fragen. Und was kommt dabei raus? Daran anschließend können diese zugrunde liegenden Bewertungsmaßstäbe noch einmal diskutiert werden. Das heißt, warum hast du diese Bewertung? Warum lehnst du bestimmte Körperteile oder deinen ganzen Körper ab? Weil er mit einem angestrebten Ideal, zum Beispiel Schönheitsideal, nicht übereinstimmt? Oder du hast Angst, dass mit der Gewichtszunahme du dem Ideal nicht mehr entsprechen könntest? Ein häufiger Lösungsversuch ist die strikte Kontrolle dann eben des Körpers. Das ist die Essstörung, ja? Dass wir über diese Kontrolle versuchen, einem Idealbild gerecht zu werden, obwohl dieses Idealbild oftmals gar nicht definierbar ist, ja? Wie ich auch zu Anfang gesagt habe. Oftmals ist es irgendwie so eine Aussicht, eine Ahnung. Aber wo das Ziel ist, das können wir oftmals gar nicht benennen. Wir sind einfach so in diesem Prozess des Abnehmens, des möglichst schlank sein, möglichst dünn sein, wobei das ja nichts mehr mit schlank sein zu tun hat, möglichst dünn sein. Und es geht immer einfach weiter, gefährlich weiter, bis man nicht ein Ziel erreicht, sondern das Ende gar nicht mehr mitbekommt. Und das ist eben diese Gefahr, die mit der Essstörung einhergeht. Deshalb versucht die kognitive Therapie oder kognitiv-therapeutische Intervention zu die Vor- und Nachteile sowie die langfristigen Erfolgsaussichten dieser Kontrollversuche mal zu fokussieren. Das heißt, typische dysfunktionale Denkmuster sollen benannt werden, um den Patienten die Möglichkeit der Generalisierung zu erleichtern. Also zum Beispiel alles oder nichts denken, entweder ich sehe perfekt aus oder ich bin hässlich. Das als solches mal zu benennen, das ist manchmal sehr drastisch, aber zeigt einem auch, zwischen welchen Polen wir uns eigentlich gerade bewegen. Dann die selektive Wahrnehmung. Meine Oberschenkel sind so breit, deshalb sieht der ganze Körper unmöglich aus. Einfach mal durch diese Aussage relativiert man schon seine Aussage danach selbst, weil man feststellt, okay, eigentlich ist es ziemlich dumm, wovon ich das gerade ableite. Dann emotionale Beweisführung. Ich fühle mich dick, also bin ich zu dick. Wenn man das als solches mal ausspricht, merkt man auch hier wieder, wie kurz gedacht und unlogisch diese Äußerung eigentlich ist. Oder der Satz, ich bin früher in der Schule wegen meines dicken Po's gehänselt worden, das wird mir wieder passieren. Also diese klare Benennung kann helfen, tiefsitzende Glaubenssätze in einem aufzubrechen und diese in Frage zu stellen. Außerdem können folgende Fragen diskutiert werden, die einem wiederum helfen, diese Stringenz, diese strenge Kontrolle, dieses restriktive Verhalten mal wirklich zu hinterfragen, beziehungsweise sich der Folgen bewusst zu werden. Das heißt, stelle ich die Frage, welche Folgen im gesundheitlichen Bereich sowie im sozialen Umgang hat das restriktive Essverhalten und das niedrige Gewicht? Kanntest du dir durch die Gewichtsabnahme längerfristige Lebensziele wie Glück, Zufriedenheit und Selbstbewusstsein ermöglichen? Wie viel Prozent haben deine Idealfigur? Vielleicht 1-2%? Und weißt du, wie sie sich fühlen? Wie es denen geht? Sind sie happy damit? Wenn du doch weißt, was alles dazugehört, um ja, so auszusehen, beziehungsweise so, wie du aussehen möchtest, ist das wirklich das gesunde Ziel, das lebenswerte Ziel? Ist es das, was dich glücklich macht? Ist es das, womit deinem Körper gut geht? Und da bitte ich dich mal wirklich eine erwachsen mündige Haltung einzunehmen. So wie du aussehen möchtest, ist das gesund? Ist es das, was dich leistungsfähig, freudig am Leben hält? Was dich am Leben teilhaben lässt? Was dich mitmachen lässt? Was steht dir im Weg? Und ist dieses Idealbild die Erfüllung? Was geht sonst damit einher? Was bleibt liegen? Was verlierst du unterwegs? Und was man sich auch fragen muss, ist dieses Idealbild, was man in den Augen oder vor Augen hat. Ist man nicht vielleicht sogar längst drunter? Das muss man sich manchmal auch fragen. Wir wollen immer, ja, immer schlanker werden, immer dünner werden, irgendwie sportlicher aussehen, aber eigentlich ist es fast paradox. Dünn sein ist nicht sportlich. Sportlich ist mehr als nur ein sichtbarer Muskel. Sportlich ist, wenn du ja wirklich ehrlich trainierst, ehrlich mit deinem Körper beispielsweise an der Startlinie eines Wettkampfs stehst und ihr gemeinsam den Wettkampf rockt, ihr gemeinsam durchs Ziel kommt, wenn du deinen Körper forderst, aber auch förderst, wie ich immer so gerne sage. Das heißt, manchmal jagen wir einer Vorstellung hinterher, die sehr kurz gedacht ist, die nicht ganzheitlich ist. Und dieser besagte Muskel zeigt sich manchmal nur, weil wir kaum noch Fett haben. Aber Fett brauchen wir für einen funktionstüchtigen, gesunden Hormonhaushalt. Und der wahre Muskel zeigt sich wirklich, der sportliche Muskel, wenn wir auch mehr auf den Rippen haben, wenn wir ihn durch eine entsprechende Ernährung, und das ist meistens eben dann auch mehr Kalorien, die wir brauchen, damit der Muskel wächst, und der sich dann zeigt, das ist ein ehrlich trainierter Muskel. Das ist ein Puzzleteil eines Sportlers, einer Sportlerin, der hart erarbeitet wurde, ja? Und der nicht einfach zwangsläufig sichtbar wird, weil wir kaum noch Fett haben. Deshalb ein ehrlich trainierter Muskel, da steckt viel Arbeit drin. Und das können wir uns auch sinnbildlich nehmen für unsere eigene Recovery, ja? Das ist harte Arbeit, ja? Aber das Endergebnis ist körperfreundlich, ist ehrlich, macht dich stark, macht dich leistungsfähig und lässt dich teilhaben am Leben oder auch im Wettkampf, wenn wir es auf sportliches Setting übertragen. Aber dann bist du wirklich leistungsfähig, dann bist du wirklich konkurrenzfähig. Dann bist du selbstsicher und mündig, ja, in der Gruppe. Du brauchst dich nicht verstecken, weil du dich nicht rechtfertigen musst, weil du weißt, was du tust und warum du es tust, weil du dir wichtig genug warst und jetzt auch bist und deswegen die Recovery gestartet hast, um wieder im Leben anzukommen, wieder bei dir anzukommen. Und da sollte dein Körper immer mit vor der Partie sein, ein gesunder Körper. Definiere neu, was dich glücklich macht. Was ist wirklich erstrebenswert? All das wirst du nur erfahren, wenn du dich frei machst, wenn du loslässt und wenn du dich ja, auf neue Dinge fokussieren kannst und nicht der Essstörung blind folgst. Ja? Sag jetzt Stopp. Wie gesagt, du hast das letzte Wort. Spreche ein Machtwort, aber auch eine verbindliche Aussage überzeugend und versuche das auch im Herzen zu spüren, dass du etwas ändern möchtest, dass du diese Reise mit deinem Körper gehen möchtest, dass du mehr vom Leben erwartest und das mit deinem Körper erleben möchtest. Und dafür musst du in ihn investieren, ja? Jetzt doppelt, weil er lange Jahre schon so viel für dich getan hat. Ich glaube, jetzt ist es angebracht, dass wir doppelt in ihn investieren und dafür auch die ein oder andere Angst letzten Endes überwinden. Und je mehr du dich frei machst und den Raum auch schaffst, all das zu erfahren, zu erleben, was das Leben tagtäglich bietet, wirst du sehen, was für viele Möglichkeiten es gibt, woran du wachsen kannst, was dich erfüllt, was dich bereichert, was erstrebenswert ist, was lebenswert ist. Und was war im Vergleich das Leben mit der Essstörung? Ein gemeingefährlicher Teufelskreis, ein sturer, strenger Tunnelblick, dunkel, kalt und emotionslos, einem Ziel hinterherjagend, was nicht unbedingt definierbar war. Aber jetzt weißt du, was du möchtest, was du erreichen möchtest, wohin die Reise geht. Nämlich, Prio Nummer 1 ist deine Gesundheit. Und wenn du dir diese Basis erschaffst, auf Basis und nicht auf Kosten der Gesundheit, dann wirst du erst die alltäglichen Chancen und Möglichkeiten erkennen, weil du dich dafür frei gemacht hast, weil du dich dafür öffnest. Du wirst dich mit anderen Augen sehen, wohlwollend, liebevoll. Und auch wenn du das vielleicht jetzt noch nicht tust, solltest du dir das ganz bewusst machen, dass es eigentlich der Fall ist. Und mit dieser Einsicht, die du eigentlich rational schon treffen kannst, kannst du dir das guten Gewissens auch erst einmal einreden, wortwörtlich schönreden. Denn du bist schön, du bist liebenswert, du bist genau richtig so. Und irgendwann wandert das aus dem Kopf ins Herz und du wirst mehr und mehr auch erkennen, dass dem so ist, dass alles gut ist, dass du dich glücklich schätzen kannst, dass du dich lieben kannst, dass du dich wohlfühlen darfst in deiner Haut. Deshalb bist du bereit für Nummer 4, nämlich die Spiegelkonfrontation. Und das ist eben oftmals in dieser Annäherung und Konfrontation letzten Endes mit einem selbst die größte Herausforderung, der Spiegel. Hier werden erfahrungsgemäß die meisten wahrnehmungsbezogenen und Kognitivvermeidungsstrategien bzw. Denkfehler deutlich. Aber deshalb machen wir das. Deshalb durch diese Annäherung über das Seil, über die Umrisszeichnung, über das Video, schauen wir jetzt in den Spiegel und versuchen neutral auch hier wieder den ganzen Körper zu beschreiben und dann auch die einzelnen Körperteile. Also wirklich alles einfach mal nach und nach beschreiben. Man kann dann auch gezielter nachfragen. Wie ist der Bauch? Ist er rund, flach? Wenig oder stark gewölbt? Wie ist die Taille und die Hüfte? Ist sie schmal oder eher breit? Weich oder hart und knochig? Wie ist der Oberschenkel? Sind die schmal oder breit? Straff oder weich? Ist der Abstand zwischen dem linken und rechten Oberschenkel groß oder klein? Und was bringt mir diese Lücke dazwischen? Beschreibe deinen Po. Ist er flach oder rund? Straff oder weich? Glatt oder dellig? Wie ist die Haut? Straff oder schlaff? Und warum? Denn das Spannende ist, wenn du deinen Körper forderst und förderst, das heißt beispielsweise mit dem Sport, wirklich gesund formst, aber das gelingt dir nur, wenn du in dich investierst in Form von Energie, Nährstoffe. Ja, sonst wächst kein Muskel und sonst kann sich auch kein Körper formen. Das sind unterstützenswerte Linien, sag ich mal. Sportliche Konturen, ja. Wir haben gerade schon mal definiert, was sportlich heißt. Aber auch unabhängig von dem Sport. Wenn du deinem Körper gibst, was er braucht, zeigt sich das im glänzenden Haar, festen Nägeln, schöner Haut, kein Blähbauch. Das sind jetzt nur kleine Beispiele, ja? Aber auch die Haut, die wird gesünder, kräftiger, strahlender, ja? Das Licht in deinen Augen ist wieder da. Und dein Herz ist glücklich. Wenn du den Ballast abwirfst, bist du frei und wirst dich auch mit ganz anderen Augen sehen. Denn bist du glücklich? Nein. Und weißt du, wie wunderschön du aussehen wirst, wenn du glücklich bist? Wie sich das auf deinen ganzen Körper überträgt? Dann wirst du imponieren, dann wirst du inspirieren, dann wirst du reizvoll, attraktiv sein. Ja? Weil das ist das, was überspringt. Und nicht eingefallene Schultern, ein runder Rücken, wo die Rippen rausschauen, die Wirbelsäule rausschaut, ein zerbrechliches vor sich hin stolpern, ein abschätzender leerer Blick, während andere genüsslich essen, ein sich zurückziehen, während andere im Nebenzimmer lachen. Das willst du doch nicht. Deshalb kommen wir nochmal zurück zu deinem Körper. Wir haben jetzt gerade ein paar Körperteile im Spiegel beschrieben. Aber wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, kann es sein, dass beispielsweise die Wölbung deines Bauches nur deshalb so auffällt, weil der Rest des Körpers so abgemagert ist? Welche unterschiedlichen Erklärungsmöglichkeiten gibt es dafür, dass diese bestimmten Körperproportionen so sind, wie sie sind? Haben wir wirklich so breite Schultern? Oder weil der Rest einfach so eingefallen ist? Wie könntest du mit 5 bis 10 Kilogramm mehr Gewicht aussehen? Lass dich nicht dadurch aus der Ruhe bringen. Durchatmen. Sei stärker als die Angst. Lass das zu. Lass das zu. Lass den Gedanken zu. Kann es sein, dass du häufig nur in Schwarz und Weiß denkst? Wie wir es vorhin schon hatten, ideal oder hässlich? Gibt es nicht auch Bewertungen dazwischen? Und wenn du jetzt nochmal in den Spiegel schaust, was magst du? Was gefällt dir? Schau in den Spiegel. Ich glaube, dein Körper hat es verdient, mehr als verdient, dass du ihm liebevoll zuredest, dass du Danke sagst, dass du wertzuschätzen weißt, was du mit ihm hast. Deshalb lass uns nochmal gemeinsam abschließend ein paar Punkte nennen, wie du dich mit deinem Körper anfreunden kannst. Mir hat vor allem die Chakrenmeditation geholfen. Es ist eine Meditation, wo du die einzelnen Chakren in deinem Körper mit einbeziehst. Und da gibt es eine geleitete Meditation von Laura Marlina Seile, die ich dir in die Shownotes getan habe und die vielleicht auch dir helfen, dich auf eine ganz wohltuende Art und Weise mit deinem Körper und den Kräften zu verbinden. Wie wir es gerade schon hatten, liebevolle Zuwendung. Das ist der Punkt 2. Umarmen. Ja, sich selbst umarmen. In den Spiegel schauen und sich zulächeln. Und tägliche Affirmationen. Wie? Ich möchte gesund werden. Ich lerne mir zu vertrauen. Auch wenn ich es vielleicht gerade noch nicht kann, weil ich weiß, dass die Essstörung noch sich häufig einmischt. Aber ich lerne mir zu vertrauen und ich möchte mir vertrauen und meine Wahrheit sehen, meine Wahrheit leben. Ich lerne also mich und meine wahrhaftigen Bedürfnisse endlich kennen. Ich freunde mich immer mehr mit meinem Körper an, denn mein Körper meint es gut mit mir. Jetzt auch ich mit meinem Körper. Er hat es so verdient. Ich sehe dich, Körper. Ich schätze dich. Ich weiß, was du geleistet hast. Und ich weiß, dass wir gemeinsam noch so viel mehr leisten können. Das möchte ich erfahren, das möchte ich ergründen, das möchte ich entfalten. Mein einzigartiges Potenzial. Auf dem Blog www.dieinkognitophilosophin.de habe ich auch einen sehr, sehr schönen Tipp gelesen. Schreibe dir beispielsweise diese positiven Affirmationen auf einen Zettel und klebe sie an deinen Spiegel, wo du täglich liebevoll hineinsiehst. Und die Zettel, die du dort dann zeitgleich siehst, zahlen positiv und wirkungsvoll auf deine liebevolle Haltung dir gegenüber ein. Denn so verbindest du allmählich dein Spiegelbild mit diesen positiven Nachrichten und wohltuenden Gefühlen der Wertschätzung. Und wie ich auch schon mal sage, wandert es dann aus dem Kopf immer mehr ins Herz und werden deine neue Überzeugung deine liebevolle Bewertung. Nummer 3. Positiv relativieren. Ich lerne damit umzugehen, auch wenn es mir noch schwer fällt. Aber ich weiß, dass diese Schritte notwendig sind, um gesund und frei zu werden. Ich fühle mich noch unwohl, aber mein Körper fühlt sich in Wahrheit wohl, denn endlich bekommt er die Energie. Und ich vertraue darauf, dass er sehr genau weiß, wohin unsere Reise geht. Ihm geht es so viel besser. Und ich bin für meinen Körper und deshalb freue ich mich. Ich bin für unsere Gesundheit und darauf baue ich auf. Das macht es mir leichter, der Gedanke, dass ich endlich für mich arbeite, dass ich in mich investiere. Und das wird sich immer lohnen, das zahlt sich immer zu aus, denn dein Körper ist für dich und er hat dich noch nie enttäuscht und wird es auch nicht. Deshalb passt es wunderbar zu Punkt 4. Übe dich in Dankbarkeit und Wertschätzung. Du bist wertvoll, einzigartig, ein Wunderwerk. Mach dir das bewusst und an Situationsbeispielen klar. Zum Beispiel, es riecht nach etwas Angebranntem und dein Körper warnt mich rechtzeitig über meine Sinneszellen, sodass ich noch rechtzeitig in die Küche renne und den Topf vom Herd nehme. Ja, er hat dir gerade das Leben gerettet. Dank deiner Sinneszellen. Oder ein weiteres Beispiel. Ich bin unglücklich gestürzt und habe dadurch eine kleine Verletzung am Arm. Es blutet etwas, doch nur nach wenigen Minuten hört es bereits aus, weil die Gerinnungskaskade bewirkt, dass das Blut an der verletzten Stelle gerinnt. Es bildet sich ein starkes und stabiles Netz von Fibrinfasern, eine Art körpereigener Klebstoff. Die Fibrinfasern führen dazu, zusammen mit den Thrombozyten, dass ein Pfropf entsteht und die Wunde dadurch verschlossen wird und die Verletzung damit nach und nach heilt. Ist doch der Hammer, oder? So, und damit dir das auch immer wieder bewusster wird, weil davon gibt es zig Beispiele am Tag, erinnere ich dich an das Ich bin dankbar für und stolz drauf Tagebuch. Schreibe auf, worauf du stolz bist, aber auch, wofür du dankbar bist. Und hier konkret auf dich als Person und auf deinen Körper bezogen. In diesem Sinne, sei gut zu dir, denn dein Körper ist es auch. Ich habe dir abschließend in die Shownotes neben dem Blog, den ich eben genannt habe, und die Meditation auch noch einen weiteren Link in die Shownotes gepackt, wo ich viele wertvolle Informationen auch für diese Folge rausgezogen habe. Deshalb alle Quellen, wie gesagt, findest du in den Shownotes. Und abschließend nochmal Werbung in eigener Sache. Denn mittlerweile sind schon über 50 Podcast-Folgen online gegangen und dank deines Feedbacks spüre ich, dass ich ja Herzen erreiche und zum Umdenken, aber auch Umsetzen motiviere. Aber nicht nur mit meinem wöchentlichen Podcast, sondern auch mit den Impulsen auf Instagram oder meiner Website bin ich für dich da. Denn ich sehe als meine Aufgabe an, Menschen meinen einen Weg aus der Essstörung zu zeigen, Betroffene für ein neues Leben in Freiheit zu bestärken, Angehörige aufzufangen und das Un- und Missverständnis dieser Krankheit aufzuklären. Vielleicht habe also auch ich dich positiv beeinflusst und du schöpfst bestenfalls aus meinen regelmäßigen Beiträgen. Dann würde ich mich über deine Unterstützung und letzten Endes Anerkennung meiner Arbeit sehr freuen, entweder auf Spotify mit 5 Sternen, das wäre ziemlich cool, oder du wirst exklusives Mitglied auf Steady und unterstützt mich mit 5 Euro im Monat. Den Link dazu habe ich dir auch in die Shownotes getan. Dann würdest du auch alle 2 Monate einen persönlich motivierenden Brief von mir nach Hause geschickt bekommen, denn ich glaube, das ist heutzutage cooler und irgendwie nahbarer als irgendwie so ein Newsletter. Das habe ich mir entschieden, gibt es anstelle eines Newsletters alle 2 Monate einen persönlichen Brief zu dir nach Hause, wo ich ganz persönliche Dinge mit dir teile und ja, dich auf deiner Recovery begleite. Deshalb schon heute sage ich dir Danke und ich glaube, das ist ein wertvolles Geben und Nehmen, was wir damit schaffen. In diesem Sinne, together we get stronger. Bis bald und bis zur nächsten Woche.